ARD Sounds.
Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Ja, so soll das sein. Willkommen zum RBB Radio 1 Wissenschaftsmagazin. Die Profis am Samstagvormittag. Schön, dass Sie alle dabei sind. Besonders viele Grüße an all diejenigen, die am Donnerstag vor Ort waren im großen Sendesaal des RBB auf der Lesung von Peter Wohlleben. Ich musste viel zu früh nach Hause danach. Tut mir wirklich leid, aber ich verspreche, nächsten Samstag zum Beispiel im Botanischen Garten ab 18 Uhr, da nehme ich mir mehr Zeit für Sie, wenn Sie da hinkommen wollen. Was haben wir heute für Sie? Bei Wohlleben ging es sehr viel um Fäkalien und Bakterien. Wenn ich mich an eine Zahl recht erinnere, dann hat er gesagt, bei dem, was bei uns hinten rauskommt, das besteht zu 60% aus Bakterien. Und deswegen haben wir uns auch heute einen schönen Buchpreis ausgedacht für unser Scannerspiel. Das Buch heißt, es könnte eigentlich auch der Titel einer Radio 1-Sendung sein, das Buch heißt nämlich Schöne Scheiße, wie unsere Fäkalien die Ressource der Zukunft sein können. Ursula Kosser hat es geschrieben, die einfach mal nachgefragt hat, was man denn mit Kot so alles machen kann. Sie erzählt in dem Buch, warum Kühe mit ihrem Fladen das Klima retten könnten, wie Hundekot auf der einen Seite Städte vergiftet oder begrünen kann und fragt, hat Kot mehr Potenzial, als einfach nur Scheiße zu sein? Excuse my French. Wenn Sie das interessiert am frühen Morgen, dann bewerben Sie sich als Kandidat oder Kandidatin beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel.
Guten Morgen, Christian.
Guten Morgen.
Morgen. Christian, von wo aus rufst du an?
Aus Halle, Saale.
Aus Halle an der Saale, dem schönen Halle an der Saale. Gibt es da irgendwas Neues, von dem du uns berichten kannst? Müssen wir da hinkommen? Ist da irgendwas los gerade am Wochenende?
Nein, ich glaube nicht, außer dass es regnet.
Oh, okay. Habt ihr interessiert dich Fußball? Macht ihr Public Viewing oder sowas?
Ja, Fußball interessiert, aber ich glaube, ich habe nicht mitbekommen, dass es irgendwo Public Viewing gäbe.
Warst du gestern Abend dabei? Hast du geguckt?
Gestern habe ich geguckt, ja, selbstverständlich.
Klär mich mal auf, wer hat gegen wen gespielt und wie ist es ausgegangen?
Wenn ich mich richtig erinnere, Kanada gegen Bosnien-Herzegowina. Mhm. Und 1-1.
1-1, okay, gut. Also ich bin da relativ, also ich will nicht sagen uninteressiert, aber zumindest bin ich nicht so informiert, wie ich das sein sollte. Christian, du kennst das Spiel, als erster Anrufer hast du es immer am schwersten. Erst nach der dritten Frage gibt es den Buchpreis, ja. Mit dem heiklen Thema heute. Fangen wir mal an mit Frage Nummer 1. Vorweg, habt ihr Tiere zu Hause?
Nein.
Oh, dann wird's schwer.
Hunde suchen eher Kontakt zu Artgenossen als zu ihren Haltern. Na, wer ist der beste Freund des Menschen? Richtig, Hunde. Nur sehen unsere treuen Begleiter das auch so? Ein Forschungsteam der Duke University hat zumindest untersucht, wessen Nähe Hunde in einer unbekannten Umgebung eher suchen. Die ihres Halters oder doch eher die eines Artgenossen, der mit ihnen im gleichen Haushalt lebt. Dafür wurden die Hunde jeweils einzeln in einen unbekannten Raum geschickt. Auf der einen Seite die Halterin, auf der anderen Seite der Artgenosse. Das Ergebnis? Die Hunde hielten sich über 90% der Zeit lieber bei ihren Artgenossen auf.
Das ist auch so ein schön altmodischer Name, ne? Artgenosse. Christian, du bist mein Artgenosse.
Ja, sozusagen, genau. das ist eine schwierige Frage. Ich kann da jetzt nur auf anekdotisches Wissen zurückgreifen. Mhm. Und ich würde sagen, der Hund hält sich in solchen Situationen eher an sein Herrchen oder Frauchen.
Und da hast du vollkommen recht.
Ja.
Ja, deutlich mehr Zeit sogar in der Ecke mit ihrer Halterin als bei den Artgenossen. Und bei den Haltern wedelten die Hunde auch deutlich häufiger mit dem Schweif.
Ne, okay,
sag mal Schweif oder sag mal Schwanz, ich weiß es gar nicht. Hier kommt Frage Nummer 2.
Tiefsee ist besser erforscht als gedacht. Sowohl vom Weltraum als auch von der Tiefsee haben wir bislang nur einen Bruchteil erforscht. Falsch. Zumindest, wenn wir über die Tiefsee sprechen. Wie viel wir dazu schon wissen, hat eine Meeresbiologin vom Senckenberger Forschungsinstitut und Naturkundemuseum untersucht. Dafür analysierte sie etwa 48 Millionen Datensätze. Das Ergebnis? Da die Artenvielfalt der Tiefsee sehr klein ist, haben wir hiervon bereits etwa 90% erforscht.
Ja, wenn man die Größen so vergleicht, liegt es natürlich viel näher, dass wir mehr wissen vom Ozean als vom Weltraum.
Man hört in Halle an der Saale Christian nachdenken.
Schwierig. Das ist natürlich immer so ein Klischee, die Tiefsee sei so unerforscht.
Tja. Gibt es sowas, was hat das Bauchgefühl irgendwas gesagt, Christian? Also wir sagen, die Artenvielfalt der Tiefsee ist sehr klein und deswegen war das easy, wir haben schon etwa 90% davon erforscht.
Das Bauchgefühl sagt mir, wir haben vom Weltraum mehr erforscht. Einfach, weil wir die Tiefsee nicht so erforschen können, wie wir es wollen. Und deshalb können wir auch nicht sagen, ob wir da schon viel erforscht haben oder nicht.
Also du sagst, die Tiefsee ist noch gar nicht so erforscht.
Ja, das ist meine Erfahrung.
Hast du wieder recht. Ja, nur die Hälfte des globalen Ozeans, und das sind ja so Pi mal Daumen 70% der Erdoberfläche, ist bislang beprobt, wie es heißt. Ja. Die andere Hälfte unzureichend. Besonders lückenhaft ist die Datenlage unterhalb von 200 Metern Tiefe. Ist ja auch irgendwie klar, da muss man erst mal hinkommen. Ne? Ja. Da gibt es mehr als 160 Millionen Quadratkilometer kaum erforschte Gegend für alle diejenigen, die sich mit dieser Zahl irgendwie anfreunden können. Und die Ergebnisse zeigen auch, während im Flachwasser vor allem die Temperatur den Artenreichtum beeinflusst, ist in der Tiefsee die Nitratkonzentration der wichtigste Faktor. Und möglicherweise ist die Artenvielfalt dort viel größer, als wir bisher vermutet haben. Christian, hier kommt die wichtige dritte Frage.
Los geht's.
Graulaubenvögel schmücken ihre Balzplätze lieber mit Glas und Plastik. Um Weibchen zu imponieren, werden männliche Graulaubenvögel gerne mal zum Inneneinrichter. Zumindest, wenn es um die Dekoration ihrer Balzplätze geht. Normalerweise verwenden sie dafür zum Beispiel Früchte, Blätter oder Zweige. Dabei gilt, je bunter, desto besser und auffälliger. Forscherinnen der University of Exeter wollten wissen, wofür sich die Vögel entscheiden, wenn ihnen zusätzlich menschengemachte Gegenstände zur Verfügung stehen. Und siehe da, die Männchen bevorzugen Objekte wie grünes Glas, roten Draht oder sogar Handschellen gegenüber natürlichen Materialien.
Ich habe das, glaube ich, schon mal gesehen, dass Vögel solche Nester bauen. Weiß jetzt aber nicht mehr, ob das wirklich die Graulaubenvögel waren. Ich würde sagen, das stimmt.
Der Graulaubenvogel trägt übrigens im Lateinischen einen Namen, der fast klingt wie eine Geschlechtskrankheit. Der heißt nämlich Chlamydera nuchalis und lebt in Australien. Und du hast vollkommen recht, lieber Christian. Yes. Genau, sobald menschgemachte Materialien verfügbar sind, die größer, auffälliger und langlebiger sind als natürliche Alternativen, setzen die Männchen bevorzugt auf diese, um ihre Balzplätze attraktiver zu gestalten. Interessanter Vogel. Christian, du hast ein tolles Buch gewonnen. Ich muss jetzt leider nochmal den Titel vorlesen. Das Buch heißt nämlich Schöne Scheiße, wie unsere Fäkalien die Ressource der Zukunft sein können. Im Ökom Verlag erschienen, 160 Seiten, würden im Buchhandel 20 Euro kosten. Ursula Kosser ist die Autorin. Sehr interessantes Buch über ein bisschen ekliges Thema. Aber ich mache dir jetzt noch dieses Angebot.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren alles.
Ja, das heißt, wenn du noch eine Frage nimmst, hast du am Ende beides, Abo und Buch gewonnen oder beides verloren. Christian, du kannst jetzt aber auch aufhören.
Das ist natürlich sehr verlockend. Es lief so gut. Ich traue mir die letzte Frage noch zu.
Okay, dann warm anziehen.
Unfruchtbarkeit kann zu früherer Menopause führen. Die Menopause tritt bei Frauen meist zwischen dem 45. und dem 54. Lebensjahr ein. Beginnt sie bereits zwischen 40 und 45 Jahren, gilt sie als frühe Menopause. Ein Forschungsteam aus den USA hat untersucht, ob Unfruchtbarkeit mit einem früheren Eintritt der Menopause zusammenhängt. Und tatsächlich, bei unfruchtbaren Frauen setzte die Menopause im Durchschnitt 1,2 Jahre früher ein. Bei Frauen mit Endometriose lag der Unterschied sogar bei durchschnittlich 2,7 Jahren.
Ich könnte mir gut. Ja, bitte.
Ich wollte nur sagen, ich mag diese stillen Momente im Radio. Man hat das ja so selten. Ja. Ne? Also, dass da mal wirklich gar keine Modulation auf dem Sender ist. Aber also bei dir im Hintergrund meine ich manchmal was zu hören. Bist du nicht allein?
Ich bin nicht allein, aber.
Hast du einen Küchenjoker sozusagen?
Im Raum bin ich jetzt allein. Also ich muss wirklich ganz allein entscheiden. Ja.
Unfruchtbarkeit kann zu früherer Menopause führen.
Ja, mein Bauchgefühl sagt mir, dass das gut zusammenhängen könnte und dass das plausibel ist. Ich verlasse mich drauf und ich sage, das stimmt.
Liebes Bauchgefühl, danke, dass es dich gibt. Ja, es wurden für diese Studie 461 Frauen mit und 530 ohne Unfruchtbarkeit miteinander verglichen. Und die Ergebnisse, da sind die Wissenschaftler vorsichtig, die sagen, die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Unfruchtbarkeit und eine frühe Menopause möglicherweise auf gemeinsame Ursachen zurückzuführen sind, zum Beispiel eine beschleunigte Alterung der Eierstöcke. Christian, zwei Männer reden über die Menopause. So ist das bei den Profis auf Radio 1. Danke, dass du bei uns warst, ne?
Ja, ich danke auch.
Hast du noch was Schönes vor heute? Irgendwie so, Wetter ist ja nicht so richtig doll. Zu Hause bleiben, lesen oder?
Ja, zu Hause bleiben, aufräumen, sauber machen.
Gute Idee.
Und dann heute Abend Fußball.
Sehr gut. Christian, dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende und du weißt, eins ganz wichtig, jetzt nicht auflegen, ne?
Jawohl.
Mach's gut.
Vielen Dank.
Tschüss.
Danke und ciao.
Wussten Sie eigentlich, dass gesunde Gehirne unbegrenzt belastungsfähig sind? Ja, auch nach schweren psychischen Belastungen erschrecken die sich nur kurz und sind sofort wieder voll da. Wenn Sie Jahre nach dem Trauma über Symptome klagen, dann sind Sie willensschwach oder biologisch minderwertig. Klingt nach Nazi-Jargon, ne? Das stimmt, aber das war 1916 die offizielle Lehre der deutschen Universitätspsychiatrie. 1916, lange vorbei und Gott sei Dank ist das nicht mehr so. Aber damals hatte man als Deutscher hart zu sein. Und heute hört man das wieder auf rechtsextremen YouTube-Kanälen. Wie sowas wirken kann auf Jugendliche, von denen viele dringend Hilfe bräuchten, das möchte ich mit Dr. Julia Asbrandt besprechen. Die Professorin für klinische Psychologie des Kindes- und Jugendalters an der Uni Jena war gerade noch zu Gast auf dem Deutschen Psychotherapie-Kongress in Berlin, der gestern zu Ende gegangen ist. Frau Asbrandt, guten Morgen.
Guten Morgen.
Sowas wie einen Kollektivbefund über die Jugend von heute kann es vermutlich nicht geben, aber es gibt Trends, wie sich die psychische Belastung von Jugendlichen entwickelt. Was sehen Sie da?
Ja, genau. Also wir sehen zum einen den Anstieg der psychischen Belastung oder auch der psychischen Erkrankungen schon über die letzten 20 Jahre hinweg. Ganz besonders in der Corona-Zeit war das nochmal wie so ein Brandbeschleuniger, dass das noch mehr geworden sind. Es hat sich aber wieder etwas stabilisiert. Und was wir aber da auch sehen, ist genau das, was Sie gerade sagen, dass das nicht alle gleich betrifft, sondern dass es viel mehr einzelne Gruppen gibt, die bis schon besonders belastet sind. Zum Beispiel Kinder aus sozioökonomisch schwächeren Familien, die viel mehr belastet sind. Also bestimmte Risikogruppen, auf die das noch viel mehr zutrifft.
Journalisten haben daraus gleich die Legende von der weinerlichen Gen Z gestrickt. Lässt sich sowas denn überhaupt seriös messen, ob die jüngste Generation, das wäre jetzt Generation Alpha, stärker an psychischen Problemen leidet als die davor und die davor und die davor?
Also gerade wenn man den Befund ganz weit zurück versucht zu machen, dann wird das natürlich besonders schwierig, weil wir gar nicht die Datenlage zum Beispiel aus den 50er, 60er Jahren haben, um das solide sagen zu können. Wir haben auf jeden Fall eine größere Aufmerksamkeit auf das Thema, was aber an sich super hilfreich ist, um dann Menschen auch Hilfe zukommen zu lassen. Früher war das dann vielleicht eher so, dass Menschen somatisiert haben, also das heißt zum Beispiel ausgefallen sind wegen Rückenschmerzen, Kopfschmerzen und das einfach nicht gesehen wurde, dass es eigentlich psychische Ursachen hatte.
Was ist es genau, woran die jungen Leute leiden?
Also wir sehen vor allem einen Anstieg bei Angststörungen und Depressionen, was auch viel zu tun hat mit den Krisen in der Welt. Das ist so das Erste, was darauf reagiert. In der Corona-Zeit haben wir auch massiv Essstörungen gesehen, was einfach viel auch damit zu tun hat, dass das Thema Kontrolle ein ganz wichtiges war in der Corona-Zeit. Niemand hatte Kontrolle über das, was passiert, aber über den eigenen Körper hat man vielleicht noch Kontrolle. Also das heißt aber schlussendlich muss man auch sagen, es gibt jetzt nicht die eine Ursache oder die eine Erklärung und auch nicht das eine Störungsbild, was besonders im Vordergrund steht.
Nun sieht es ja gerade leider nicht so aus, als würden wir bald schon wieder in ein Zeitalter der Hoffnung eintreten. Diese Utopie einer Welt, in der alle Länder friedlich kooperieren und am Erhalt des Planeten arbeiten, die scheint zurzeit ferner denn je. Wie sollten junge Leute damit umgehen?
Also zum einen glaube ich, dass es eine Illusion ist, dass es überhaupt jemals diese Zeit gab, wo wirklich alle friedlich miteinander gearbeitet haben, sondern dass wir uns vor allem auch natürlich auf das fokussieren sollten, wo es funktioniert, beziehungsweise wo wir uns einsetzen können, also wo wir handlungsfähig bleiben. Und das zeigt sich aus der Forschung raus, dass die Selbstwirksamkeit, also das Gefühl, ich kann selbst etwas zu meiner Umwelt beitragen, zu meinem eigenen Leben, ich kann mich mit anderen zusammenschließen und etwas gemeinsam tun, das ist schlussendlich das Entscheidende. Mhm. Weil man muss ja ganz ehrlich sagen, die Weltpolitik war schon immer nicht vom Einzelnen beeinflussbar.
Nun hat die Psychotherapie in Deutschland einen anderen Stand als zum Beispiel in den beiden Amerikas. Deutschland hat im Holocaust viele jüdische Psychiater und Psychologen ins Gas geschickt und nach dem Krieg wurden Traumata verdrängt statt behandelt. Wirkt dieser Schatten eigentlich bis heute nach oder nehmen Fachkollegen und Gesundheitspolitikerinnen die psychischen Sorgen junger Menschen heute ernster?
Nun, auch das ist wieder schwierig zu sagen von der Datenlage her, inwiefern wir jetzt alle immer noch traumatisiert sind durch den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust. Es ist sicherlich so, je nachdem auch wie stark das zum Beispiel einzelne Familien beeinflusst hat, Gesellschaften, dass das auch weitergegeben wird. Aber schlussendlich ist es natürlich immer die Aufgabe der aktuellen Generation, sich auch mit den aktuellen Schwierigkeiten auseinanderzusetzen und natürlich auch die Vergangenheit aufzuarbeiten, um damit einen Umgang zu finden. Also auch eine Erklärung, um das so einzuarbeiten, also Traumatisierung ist immer ganz wichtig, dass man die in das Gedächtnis richtig integriert.
Wie kann man denn jetzt der jungen Generation besser helfen? Das verursacht ja immer auch Kosten. Und ich weiß, dass auch die Kosten angesichts des Spardrucks auf die Gesundheitsministerin ein Thema waren beim Deutschen Psychotherapiekongress.
Genau, das ist sogar ein ganz großes Thema, weil wir also auch als Fachgesellschaft der Deutschen Gesellschaft für Psychologie hier eigentlich eine Fehlrechnung sehen, weil wir natürlich aktuell ganz viel sparen können, aber diese Kosten einfach in die Zukunft verschieben. Grundsätzlich ist es nämlich so, psychische Erkrankungen kosten uns genauso viel wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und zwar nicht durch die direkte Behandlung, sondern durch indirekte Kosten, das heißt durch Arbeitslosigkeit und Frühberentung. Und das Problem ist, je früher Menschen ausfallen und psychische Erkrankungen beginnen sehr früh im Leben, desto höher sind die Folgekosten für die ganze Gesellschaft, weil eben Menschen nie den Weg in den Arbeitsmarkt finden. Und dementsprechend wäre es eigentlich ganz wichtig, dass wir die psychische Gesundheit versuchen, so lange wie möglich zu erhalten. Oder wenn sie denn einen Knick erhält, dass wir versuchen, gut zu unterstützen.
Das sagt Dr. Julia Asbrandt, Professorin für klinische Psychologie des Kindes- und Jugendalters an der Uni Jena bei den Profis auf Radio 1. Frau Asbrandt, danke, dass Sie bei uns waren und Ihnen ein schönes Wochenende.
Danke gleichfalls.
Wenn man den Klimawandel leugnet, wie die Regierung von Donald Trump in den USA, dann ist natürlich nichts lästiger als Fakten, wie zum Beispiel die Daten von Messstationen, die über Jahrzehnte Klimaveränderungen nachweisen können, in Echtzeit. Das wäre ja blöd, wenn diese Daten ständig Alarm geben und irgendwann fallen einem keine Lügen mehr ein, um das den Leuten zu erklären. Also lässt die Trump-Regierung einfach 900 Sensoren abbauen. Welche Daten damit auch der Welt verloren gehen und welche Auswirkungen das hat, das verrät uns Professor Thorsten Kanso. Er ist Ozeanograf am Alfred-Wegener-Institut im Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Herr Kanso, guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Aus den Augen, aus dem Sinn, so klingt das, Vorhang zu für den Klimawandel. Was sind das denn für Sensoren, die da jetzt eingespart werden, wie es heißt?
Ja, das ist ein ganzes Netzwerk von Observatorien, die im Ozean verankert sind. Das heißt, an bestimmten Orten im Ozean fest installiert sind. Und dabei geht es um Temperatur- und Salzmessungen, so ganz grundlegende physikalische Messungen, Ozeanströmung, aber auch Messungen im chemischen und biologischen Bereich, die dann zum Beispiel dafür genutzt werden können, um die Aufnahme von Treibhausgasen im Ozean zu verfolgen oder die Aufnahme von Wärme.
Nun haben ja die US-Steuerzahler bereits 390 Millionen Dollar investiert für den Aufbau dieses Systems für die Ocean Observatories Initiative. Wie genau ist denn jetzt der Abbau von der US-Regierung begründet worden?
Ja, das ist etwas unklar. Ich habe mir die Begründung auch versucht durchzulesen. Ich habe sie nicht wirklich verstanden. Es geht darum, dass man sich auch neuen Feldern zuwenden möchte in der Forschung oder gesellschaftlich. Aber es bleibt sehr im Unklaren, was die offizielle Begründung anbelangt. Hm.
Was für Daten genau liefern diese Sensoren, die nun abgebaut werden, und an wen gehen die? Wer bekommt diese Daten?
Ja, diese Daten, die stehen jedem zur Verfügung. Das ist eigentlich sehr, sehr transparent. Das sind Messdaten, die im Ozean erhoben werden und dann von sogenannten Telemetriebojen an Land über Satellitenkommunikation geschickt werden, stehen allen Forscherinnen und Forschern und der Gesellschaft offen, auch der Privatwirtschaft. Und das sind eben grundlegende Messungen, wie gesagt, von Temperatur, Salz, die dazu dienen können, unter anderem festzustellen, welche Rolle der Ozean im Klimawandel spielt, der ja zum Beispiel Wärme aufnimmt aus der Atmosphäre und Kohlenstoff aufnimmt und somit auch den Klimawandel mildert. Und solche Daten sind es, die da erhoben werden. Und die werden eben in hoher zeitlicher Auflösung gemessen und eben über lange Zeit an festen Orten, was sie eben so wertvoll macht.
Was hat es denn für Auswirkungen für die Klimaforschung, wenn diese Daten aus den USA fehlen?
Naja, dass alles schwieriger wird. Die Forschung im Bereich des Ozeanwandels wird damit natürlich nicht unmöglich gemacht, weil auch andere Daten erhoben werden. Aber insbesondere ist der Wert dieser Messung, dass sie halt eben diese langen Zeitserien liefern. Und das bedeutet, dass man eben daran dann auch den langzeitlichen Wandel eben festmachen kann und nachweisen kann. Und ich glaube, der große Schaden liegt dann einfach in der Zukunft, wenn eben diese Zeitserien nicht mehr zur Verfügung stehen würden. Und die Messzeitserien sollten ja, wenn ich das richtig erinnere, noch 15 Jahre weiterlaufen. Also da wird eben für die Zukunft, für die Nachweisung des Ozeanwandels ein großer Schaden angerichtet.
Ist das denn, wie ich das anfangs mit spitzer Zunge vermutet hatte, so eine Art präventive Beweisvernichtung der USA? Oder wäre der menschgemachte Klimawandel auch ohne diese Daten zweifelsfrei nachweisbar?
Der Klimawandel ist natürlich jetzt schon zweifelsfrei nachweisbar. Wichtig ist es aber natürlich zu sehen, wie geht der Wandel weiter voran. Zum Beispiel, wann ist ein Zeitpunkt erreicht, an dem der Ozean möglicherweise keinen zusätzlichen Kohlenstoff mehr speichern kann. Und da würde ich Ihnen recht geben, man darf diese Maßnahme, die Streichung der Observatorien, nicht isoliert betrachten, sondern in einer Reihe von Maßnahmen, Streichung von Wissenschaftler, Arbeitsplätzen, Kürzung von Forschungsgeldern im Klimabereich, dass der Versuch, ganze Forschungszentren auseinanderzunehmen und abzuwickeln, das ist wirklich schon ein großer Schlag gegen die Klimaforschung. Und da kann man natürlich mutmaßen, dass dahinter steckt, dass man die Forschung in diesem Bereich nicht mehr wünscht.
Sagt Professor Thorsten Kanzow. Er ist Ozeanograf am Alfred-Wegener-Institut im Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Und ich sage danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1. Danke Ihnen.
Schönen Dank auch. Tschüss.
Tschüss. Wenn Sie den Profis vertrauen, ja, dann sind wir, Sie und ich, vermutlich politisch nicht besonders weit auseinander. Ich schließe das aus einem Online-Experiment, das der Kommunikationswissenschaftler Dr. Wolfgang Schweiger an der Uni Hohenheim durchgeführt hat. Er ist da Professor für interaktive Medien und Online-Kommunikation. Herr Schweiger, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich vermute, Sie wollten überprüfen, ob der Habermas-Satz vom zwanglosen Zwang des besseren Arguments auch in Social-Media-Umgebungen stimmt, oder?
Naja, um Habermas geht es natürlich immer indirekt in dem Feld, aber wir wissen doch schon seit längerem, dass das Argument online nicht so wahnsinnig wichtig ist, zumindest nicht in sozialen Medien.
Weil sich dort eben regelmäßig nicht die vernunftgeleitete, rationalste Position durchsetzt. Und das wollten Sie dann testen, dafür haben Sie Teilnehmer erst Gruppen wählen lassen, eine Gruppe, die Teilnehmer gut fanden und eine, die Teilnehmer ablehnten. Was steckt dahinter?
Genau, das waren weltanschauliche Gruppen. Also da waren so Gruppen drunter wie Deutschland in Deutschen oder Kein Tempolimit oder Rettet die Bienen. Wir haben also versucht, so das breite Spektrum an politisch weltanschaulichen Gruppen zu bilden. Und die VersuchsteilnehmerInnen konnten sich eine auswählen, die sie besonders gut fanden und eine, die ihnen besonders weit war. Im nächsten Schritt haben wir ihnen dann ein politisches Thema gezeigt, was wir erfunden hatten. Und zwar haben wir gesagt, es gäbe Pläne der Bundesregierung, eine Steuer einzuführen für Onlinehandel, um den stationären Handel zu unterstützen. Und dann haben sie einen Newsfeed gesehen auf damals Facebook. Das ist schon etwas her, die Durchführung. Und da waren dann eben Meinungen zu diesem Thema, entweder aus der vorher ausgewählten In-Group oder Out-Group. Und das Ergebnis war dann schon ziemlich deutlich, weil wir hatten ja vermutet, wir hatten auch nochmal variiert die Mehrheitsverhältnisse. Also in der einen Hälfte sind es mehr, die zustimmen, in der anderen Hälfte weniger, die zustimmen diesem Gesetzesvorschlag. Und wir haben festgestellt, diese Mehrheitsverhältnisse allein haben nicht so einen großen Einfluss auf die Wahrnehmung und die Überzeugung der Aussagen. Die Gruppen hingegen schon, und zwar vor allem mit den Mehrheitsverhältnissen. Das heißt, wir konnten ziemlich schön sehen, wenn die eigene Gruppe in der Mehrheit ist, dann passe ich mich dieser Meinung relativ stark an. Wenn die eigene Gruppe in der Minderheit ist, dann ist eher ein schwacher Effekt. Und das Interessante daran ist ja, das ist ja genau das, was wir auf sozialen Medien eigentlich ständig erleben. Wir erleben, Stichwort Filterblase, dass die Mehrheit unserer Meinung oder meiner Meinung ist, aber trotzdem ist ja auch in den Filterblasen immer noch mal eine andere, wenn Sie wollen, kleinere Gruppe drin und die wirkt nicht so stark. Insofern, soziale Medien sind eigentlich genau die Umgebung, in der diese Wirkungen wirksam werden können.
Wie erklären Sie sich das denn, dass die eigene Gruppe, wenn man das Gefühl hat, die eigene Gruppe ist in der Mehrheit, dass man dann der mehr vertraut als dem besseren Argument?
Naja, das ist erstmal noch gar nicht so neu. Wir haben diese In-Group-Out-Group-Effekte, die kennen wir schon seit einigen Jahren, auch unabhängig von sozialen Medien. Die gibt's im echten Leben auch. Also klar, ich vertraue einfach den Menschen, die mir näher sind, mehr als den Gegner, wenn man so will. Das ist gar nicht so neu. Aber dass man das eben jetzt auf sozialen Medien auch so schön zeigen kann und dass es halt auf den sozialen Medien genau dieser Effekt genauso unterstützt wird durch die Feeds und die Filterblasen da drin. Das ist das, was das Ganze brisanter macht. Mhm.
Sie haben sich auch Gedanken gemacht über die Oberflächlichkeit, mit der bestimmte Interessen vertreten werden. Was heißt das?
Naja, die Annahme war von Anfang an, Nutzung sozialer Medien ist in der Regel tatsächlich eher oberflächlich. Man schaut sich die einzelnen Posts nicht so ganz genau an. Es hängt ja auch vom Interesse, das man für ein bestimmtes Thema hat, ab. Das heißt, wir haben im Experiment die Versuchspersonen auch nochmal gefragt, wie stark sie sich für dieses Thema interessieren, was wir da eben gesetzt hatten. Also diese Steuergeschichte mit Online versus stationärem Handel. Und konnten dann sehen, diejenigen VersuchsteilnehmerInnen, die sich kaum fürs Thema interessiert haben, bei denen war dieser Effekt noch stärker. Und das ist eben genau das, was wir eben vermuten, dass auf Social Media so stark passiert. Also sprich Social Media, wo man halt ständig mit irgendwelchen politischen Themen konfrontiert wird, die einem mehr oder weniger, meistens weniger interessieren, die beeinflussen einen schon, wenn man so will, fast schon subkutan, unauffällig in der Meinungsbildung.
Nun ist ja gerade für uns Journalisten erst recht in einer Wissenschaftssendung wie dieser wichtig, was kann ich denn jetzt überhaupt tun, wenn ich wirklich die Menschen aufklären will und ihnen die Wahrheit über bestimmte Dinge beibringen möchte, von denen ich den Eindruck habe, das hat noch nicht jeder verstanden. Was tut man da?
Naja, was tut man da? Das ist ja die Gretchenfrage seit einigen Jahren, gerade im Umgang mit sozialen Medien, Verschwörungstheorien und so weiter. Und eins kann man auf jeden Fall sagen, wenn man als Outgroup, als gegnerische Gruppe, als gegnerisches Lager wahrgenommen wird, ist es erstmal generell sehr, sehr schwierig. Und nun wissen Sie und ich, dass gerade die öffentlich-rechtlichen Medien ja in Teilen der Gesellschaft ja durchaus als gegnerisch wahrgenommen werden. Da haben sie relativ wenig Chancen. Wichtig wäre es, diese wahren Botschaften verbreiten zu lassen von Akteuren, von Menschen, die eben nicht als Gegner wahrgenommen werden, die vielleicht eher als indifferent wahrgenommen werden. Das könnte eine Lösung sein.
Sehr interessant, auch wenn ich mir eine andere Antwort erhofft hätte natürlich. Ich sage herzlichen Dank dem Kommunikationswissenschaftler Dr. Wolfgang Schweiger von der Uni Hohenheim. Da ist er Professor für interaktive Medien und Online-Kommunikation. Herr Schweiger, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1 vom RBB, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Schönes Wochenende.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Tschüss. Die interessanteste Diskussion diese Woche um den Börsengang von SpaceX fand ich, ob Märkte eigentlich Moral haben müssen. Ich meine, ein offen rechtsradikaler Typ wie Elon Musk, der in Deutschland die AfD unterstützt und in Belfast gerade die rassistischen Ausschreitungen angefeuert hat, vermutlich weil er nichts mehr fürchtet als Demokratie, das einzige Instrument, das die Macht des reichsten Mannes der Welt beschränken könnte. Kann man da guten Gewissens investieren? Muss jeder für sich entscheiden. Und natürlich besorgt Musks Allmacht, ja, Allmacht von Musk, die besorgt natürlich auch die Europäische Raumfahrtbehörde ESA, die mangels eigener Raketen tatsächlich eine Weile darauf angewiesen war, wichtige europäische Navigationssatelliten mit SpaceX ins All zu schießen. Da entstehen Abhängigkeiten. Musk könnte zum Beispiel Bedingungen stellen. Was Europa tut, um wieder unabhängiger zu werden auf dem Weg ins All, das kann mir der Generaldirektor der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR verraten, Dr. Walter Pelzer. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Pelzer, wo erreichen wir Sie denn gerade?
Ja, da, wo ich hingehöre. Ich bin auf dem DLR-Stand bei der ILA, bei dem viele Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, viel, viel Begeisterung für das Thema Raumfahrt schüren, indem sie die Besucherinnen und Besucher das Thema Raumfahrt näher bringen und hoffentlich vor allem junge Menschen für das Thema Wissenschaft und Technik interessieren werden.
Also auf zur ILA. Heute ist Besuchertag. Heute und morgen Publikumstage bei der ILA Berlin, der Luft- und Raumfahrtmesse. Herr Pelzer, woran lag es denn eigentlich, dass Europa zwischenzeitlich den Zugang zum All verloren hatte? Das lief doch mit der Ariane 5-Rakete lange, lange sehr erfolgreich.
Da haben Sie vollkommen recht. Die Ariane 5-Rakete hat sehr, sehr zuverlässig funktioniert. Und der offensichtliche Grund war dafür, dass man sich bei der Planung verschätzt hat. Man hat gedacht, dass man mit der Ariane 6 sehr viel früher fertig wird, hat die Ariane 5 nur, ich sag mal, wenige Vorläufer auf Lager gelegt, hat die Produktionsanlagen abgebaut, vor dem Hintergrund, dass man sagt, wir brauchen den Platz für die Ariane 6. Doch dann war die Ariane 6 nicht fertig. Die Ariane 5, die auf Lager waren, waren weg. Und das war der offensichtliche Grund, weswegen wir dann den unabhängigen Zugang zum All verloren haben. Der tatsächliche Grund war aber eigentlich viel, viel tiefer, dass wir ein Monopol in Europa hatten, dass eben wir einen einzigen Zulieferer, nämlich die Ariane Spass, die mit der Vega und der Ariane die einzigen Raketen zur Verfügung gestellt haben. Und Monopole funktionieren eben sehr, sehr schwierig. Sie können sich sehr entspannt zurücklehnen, da es keine Alternativen gibt. Und deswegen war der wirklich wichtige Schritt für uns nicht nur, dass die Ariane 6 tatsächlich wieder fliegt, damit haben wir den unabhängigen Zugang zum All, sondern dass wir Wettbewerb in Europa im Bereich des Launcher-Sektors auf den Markt bringen. Und das haben wir auch geschafft.
Nun kann man ja globalisiert denken und da bietet sich SpaceX natürlich an und selbst so ein Typ wie Elon Musk, der ist doch in erster Linie Businessman. Welche Befürchtungen hat denn die Deutsche Raumfahrtagentur, also quasi das Pendant zur NASA, gegenüber langfristigen Verträgen mit SpaceX? Warum muss das eine europäische Rakete sein?
Ja, dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Zum einen wollen wir natürlich auch ganz offensichtlich nicht deutsches Steuergeld über den See in die USA bringen. Wir möchten deutsches Steuergeld in Europa, speziell in Deutschland, investieren. Wir wollen hier hochwertige Arbeitsplätze schaffen. Das ist das, was wir natürlich neben der Unabhängigkeit, die wir damit erreichen wollen, machen wollen. Nichtsdestotrotz müssen wir uns auf den Partner in den USA abstützen, wenn wir die Wahl haben, entweder ganz wichtige Konstellationen, sei es zum Beispiel Copernicus oder Galileo, in Gefahr zu bringen, dass wir, weil Satelliten aus dem Lebensalter, sozusagen ihr Lebensalter erreicht haben, nicht ersetzt werden können oder eben, dass wir dann entsprechende Satelliten über SpaceX zum Beispiel dann in den Orbit bringen. Da müssen wir uns dann fürs Letztere entscheiden.
Warum sind diese europäischen Galileo-Satelliten so wichtig? Was läuft alles über die?
Ohne die Galileo-Satelliten wäre viel, viel nicht möglich. Der erste Gedanke ist natürlich immer das Navi, das wir alle kennen und mit dem wir durch Gegend navigieren. Aber es sind viel entscheidendere Dinge, die von den sogenannten Zeitsignalen, die von Galileo-Satelliten ausgestrahlt werden, für unser tägliches Leben da sind. Das fängt erstmal damit an, dass die Netze synchronisiert werden. Das heißt, der Wechsel vom fossilen zu erneuerbaren Energien funktioniert nur darüber, dass es eine Synchronisation bei der Einspeisung der Energie aus diesen dezentralen Einspeisen, sei es jetzt Windkraft oder Photovoltaik, funktioniert. Also diese Umstellung wird ohne Satelliten nicht funktionieren, können sich viele Leute überhaupt nicht vorstellen. Hm. Unser Zahlungsverkehr, der internationale Zahlungsverkehr, die Börsen würden aussetzen, denn auch gerade diese Investitionen in oder Verkäufe aus dem Stockmarket brauchen ein extrem genaues Zeitsignal, wie Sie sich vorstellen können, da die Kurse nun eben sekündlich ändern und da können wenige Sekunden Unterschiede oder Bruchteile von Sekunden riesige Unterschiede machen. Das heißt, in dem Moment, in dem die Signale nicht mehr dabei sind, wären wir da sehr groß aufgeschmissen, abgesehen davon, von den ganzen Sicherheitskräften, ob es Rettungskräfte, ob es Sicherheitskräfte bis hin zur Schützung unserer Grenzen. Also da sind wir sehr groß auf die Galileo-Satelliten angewiesen. Vielleicht die wichtigste Konstellation, die wir in Europa haben.
Wie sieht denn die europäische Unabhängigkeit im All heute aus, was den Transport von Satelliten angeht? Was ist der Ist-Stand?
Also der Ist-Stand ist derjenige, dass wir, und das ist das Wichtigste, den unabhängigen Zugang zum All wiedererlangt haben mit dem erfolgreichen Start der Ariane 6. Eine Rakete, die oft gescholten wurde, weil sie nicht wiederverwendbar ist. Aber Wiederverwendbarkeit ist eine interessante Sache, wenn man hohe Stückzahlen hatte. Als die Ariane 6 entwickelt wurde, hatten wir nur 3 bis 4 Starts pro Jahr. Jetzt sind wir dabei, weil die Relevanz von Raumfahrt vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs, glaube ich, sehr, sehr deutlich nochmal geworden ist, dass wir hier Stückzahlen gerne auf 12 bis 15 erhöhen würden. Dann kommen wir wirklich an eine Grenze, die aber dann auch an dem Launchpad und weniger an der Produktion dann inzwischen dann liegt, dass wir das hergestellt haben. Das ist wichtig. Zusätzlich haben wir die Vega-Rakete. Aber der große, der ganz, ganz große Schritt liegt darin, dass wir eine Privatisierung auch dadurch geführt haben, dass wir nicht mehr nur staatlich mit Steuergeld finanzierte Launcher haben, sondern tatsächlich und vor allem da auch Deutschland private Unternehmen jetzt Alternativen anbieten. Und ganz vorneweg ist da ESA, Aerospace und die Rocket Factory Augsburg. Und in der kommenden Woche hoffe ich, dass wir aus Norwegen heraus einen Start eines deutschen Microlauncher-Unternehmens sehen werden. Und ich glaube, wenn das gelingt, dann wird die Unabhängigkeit im Bereich Zugang zum All nochmal auf ein ganz neues Level in Europa gehoben.
Das sagte Generaldirektor der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR, Dr. Walter Pelzer, der derzeit zu Gast ist auf der ILA. Da können Sie ihn auch treffen. Herr Pelzer, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Vielen Dank für Ihr Interesse.
Manche Wahrheiten sind so banal, man mag sie kaum aussprechen. Zum Beispiel, weil wir Menschen immer länger leben, haben wir auch mehr Zeit, krank zu werden, ja, Krankheiten zu entwickeln, bevor wir sterben. Alzheimer zum Beispiel. Die Zahl der Demenzkranken nimmt zu. Eine Heilung gibt es bislang nicht, aber es gibt neue Medikamente und Forschung daran, um die Symptome der Krankheit zu lindern. Und an diesen Medikamenten forscht Dr. Ursula Quitterer. Die Pharmakologin ist Professorin für molekulare Pharmakologie an der ETH Zürich. Frau Quitterer, guten Tag.
Ja, guten Tag.
Bei Alzheimer, das habe ich gelernt, sterben Nervenzellen im Gehirn ab. Welche Symptome treten denn dann üblicherweise auf?
Man verliert sein Gedächtnis. Man findet sich sozusagen in seinem eigenen Gehirn nicht mehr zurecht und das bei vollem Bewusstsein. Und das ist das Schlimme, dass man zuerst noch mit vollem Bewusstsein bemerkt, man vergisst. Man weiß, es müsste im Gehirn irgendwo das Gedächtnis vorhanden sein, aber man kann es nicht mehr lokalisieren. Das ist wenn man Alzheimer-Patienten fragt, das Schlimmste daran.
Sie haben sich
vielleicht
jetzt,
was merkt man noch als Arzt, was merkt man histologisch? Die richtige Diagnose kann ganz genau erst eigentlich postmortem erfolgen. Das kennt man sehr lange schon. Man hat Proteinaggregate, Alzheimer-Amyloid-Plaques, extrazellulär, wo eben bestimmte Proteine mit zunehmendem Alter aggregieren und die Nervenzellen schädigen. Es gibt auch eine zweite Form von Proteinaggregaten, Taufibrillen, die auch vor allem neuronale Degeneration machen und zum Schluss eben zum Absterben der Nervenzellen führen.
Und Sie haben sich jetzt in Ihrer Forschung ein ganz bestimmtes dieser Proteine angeschaut, ein Eiweiß im Gehirn, das bei Alzheimer-Patienten nicht mehr richtig funktioniert. Es verklumpt.
Ja.
Und Sie haben sich gefragt, wie können wir das verhindern? Richtig, wie können wir das beheben? Ist das so einfach, wie ich denke? Man injiziert ein Lösungsmittel, die Verklumpung löst sich und die Funktion der Nervenzelle wird wiederhergestellt?
Das wäre schön. Das sind Ansätze, die man teilweise schon versucht hat. Wir machen das spezifischer. Also das Protein, was wir gefunden haben, das ist verklumpt, dass es dann inaktiv wird, heißt, das ist Eiweiß, heißt GRK2. Das ist abgekürzt für G-Protein-gekoppelte Rezeptorkinase 2. Und dieses Protein ist ein sehr, sehr wichtiges Protein. Wir können ohne dieses Protein nicht leben. Im Gehirn, das kann man sich dann vorstellen, wenn dieses Protein verklumpt und inaktiv wird, schädigt das die Neuronen. Und das haben wir gefunden. Das wusste man bisher nicht. Und wir wollen dann eben das richtige Protein, die richtige GRK, die nicht verklumpt ist, wiederherstellen. Dazu haben wir sehr viele Moleküle getestet, die interagieren mit diesem Protein, mit dieser GRK2, und wir haben das dann so designt, dass es das richtige Protein, das gute, die GRK2, die funktionelle, stabilisiert und im Gegenteil dann das kaputte Protein, das aggregierte Protein destabilisiert, dass es abgebaut werden kann. Mhm. Und dieser Ansatz scheint anscheinend sehr, sehr effizient funktionieren, zumindest im Tiermodell.
Ja, das ist meine Frage. Wie kann man in Tierversuchen feststellen, ob das neue Medikament einen Effekt hat? Wie geht das? Wie kann man diesen Effekt messen?
Es gibt spezielle Tiermodelle, die Alzheimer-Erkrankung im Mausmodell nachbauen. Man hat hier ein humanes Gen, das man isoliert hat aus Familien, die an Alzheimer-Demenz erkrankt sind. Und dieses Gen bringt man dann in diese Tiere hinein und dann bekommen auch Mäuse Alzheimer, Alzheimer-Plaques, also die typischen Alzheimer-Veränderungen. Und dieses Tiermodell, das haben wir verwendet. Und als wir das eben mit diesem neuen Ansatz behandelt hatten, haben wir richtig gemerkt, wie es den Tieren besser geht.
Ja, aber ich vermute mal, man kann nicht erkennen, was dieser Effekt genau bei Menschen auslösen würde. Oder ist das der Hauptgrund, warum die Alzheimer-Forschung vergleichsweise langsam vorankommt?
Ja, das Tiermodell, was man verwendet, ist ein sehr, sehr frühes Modell der Alzheimer-Erkrankung. Mhm. Das dann zu übersetzen dann auf die humane Erkrankung, die dann in der Regel sehr viel fortgeschrittener ist, ist dann sehr schwierig. Und Sie sagen es richtig, es gibt keine Heilung und das zeigt schon, wie schwierig es ist, einen neuen Therapieansatz zu entwickeln.
Ja.
Wir denken, unser Ansatz ist sehr erfolgversprechend, weil wir jetzt nicht nur fokussieren auf die Alzheimer-Plaques, auf die typischen Symptome, die können wir verbessern im Tiermodell, aber zusätzlich verbessern wir auch oder verlangsamen wir den Alterungsprozess der Tiere. Und das ist etwas Neues.
Was mir noch nicht einleuchtet, ist, warum die Alzheimer-Forschung nicht mit Geld überschüttet wird. Bei etwa 60 Millionen Demenzkranken weltweit, 2 Millionen davon allein in Deutschland, das ist doch für die Pharmaindustrie ein lohnender Markt, denn so sieht die das ja, oder nicht?
Das ist richtig, der Markt ist riesig, aber das Risiko zu scheitern ist auch riesig. Also es gibt, es hat gedauert, fast 20 Jahre sind zwei neue Medikamente inzwischen zugelassen. Es hat fast 20 Jahre gedauert von der letzten Zulassung. Das war das Epithel bis zu den Antikörpern und dazwischen gab es eigentlich nur Scheitern. Weltweit, es gab andere Antikörper, wo man gedacht hat, die helfen, wurden zugelassen, wieder vom Markt genommen, weil sie nicht helfen. Jetzt hat man zwei neue Antikörper genau gegen diese Alzheimer-Plaques zugelassen. Die Wirksamkeit ist messbar, aber es ist nicht der Durchbruch.
Sie bräuchten im Prinzip einen Elon Musk der Alzheimer-Forschung, dem die Menschen alles zutrauen würden, dann klappt das vielleicht. Ich sage an dieser Stelle herzlichen Dank an die Alzheimer-Forscherin Dr. Ursula Quitterer, Pharmakologin und Professorin für molekulare Pharmakologie an der ETH Zürich. Frau Quitterer, danke, dass Sie bei uns waren bei den Profis auf Radio 1. Danke Ihnen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Schönes Wochenende.
Ja, wünsche ich auch.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Romane lesen macht Menschen empathischer. Wer einen fiktionalen Roman liest, wird empathischer. Das zeigt eine niederländische Studie. Tauchen die Lesenden wirklich in die Geschichte ein, beeinflusst das, über den Zeitraum einer Woche, wie mitfühlend die Menschen sind. In der Kontrollgruppe, in der die Probanden ein Sachbuch gelesen haben, konnte der Effekt nicht beobachtet werden.
Radio 1. Nur für Erwachsene.